Hi, hier ist Claudia Kamit. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis. Ab sofort gibt es alle 14 Tage eine Folge überall, wo es Podcasts gibt. Das sind Pollux-Folgen von vor 4 Jahren und wir wollen euch die Chance geben, da einfach mal reinzuhören. Bei Podimo findet ihr bereits über 200 Folgen und jede Woche kommt sogar bei Podimo eine neue aktuelle Episode dazu. Infos in den Shownotes, da findet ihr auch den Link zum Podimo-Testen-Angebot. Und jetzt geht's los mit der Folge.
Pollux, unschuldig im Knast. Der True Criminal Podcast mit Maximilian Pollux und Claudia Kamit. Und eine Warnung vorweg: In diesem Podcast wird die Ausübung von Gewalt explizit geschildert.
Hallo. Hallo. Oh, die Claudia macht Ding. Die macht noch Yoga. Okay, hier, boom, aha. Die herabschauende Kobra. Den, jetzt, okay. Hintern in die Luft.
Herabschauende Mieze mache ich immer.
Geht's dir gut?
Ja. Ey, wieder so typisch, ne? Wir waren noch gerade jetzt hier Mittagessen und Glückskekse. Und eigentlich steht ja in Glückskeksen immer was sehr Positives drin.
Für alle eigentlich. Ja, also hier waren alles mögliche von Millionen-Dollar-Gewinnen über beste Zukunft.
Bei mir
Zukunft.
Steht irgendwie immer was drin, wo man denkt so, ja.
Ne? Nein, was steht denn drin?
Bei mir steht dieses Mal, ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an die letzten Male? Ne? Ist alles nie irgendwie bei mir was, wo man denkt so, yay.
Ich habe sogar und meins gegeben letztes Mal.
Auch aus Steinen, die dir in den Weg gelegt werden, kann man was Schönes bauen.
Es ist
irgendwie so, immer mit angezogener Handbremse, meine Glückskekse.
Das heißt, es ist die Glückskekse akzeptieren, dass bei dir gerade nicht läuft so, aber sie wollen dir Mut machen für die Zukunft.
Nicht aufgeben. Das ist doch echt frustrierend.
Nee.
Wieso kann da nicht mal was richtig Geiles
sein? Sie gewinnen 1 Million. Ey, ich habe letztes Mal Lotto gespielt, als dieser Jackpot so fett war. Ich mache das eigentlich selten, ne? Aber dann irgendwie so, mein Bruder war da und dann haben wir... Und meine Lieblingszahl ist 23.
Mhm.
Und super Zahl... Ne? Natürlich nehme ich dann die 2 und die 3, wenn man 2 Zahlen auswählen kann. Und irgendwie bin ich durcheinander gerutscht und habe 2 und 5 genommen. Und ich hätte halt echt, ich hatte oben 2 Treffer, hätte dann beide Superzahlen getroffen und so. Das wäre ein bisschen Geld gewesen.
Aber
und ich war mir schon sicher, ich so, yeah, wuhu. Dann schaue ich so, 2, 5, was? So, no.
Ja, deshalb bist du weiterhin hier.
Habe auch kein Glück, deswegen hänge ich hier weiter mit dir ab. Nein, was ja gut ist, ist ja toll.
Mhm.
Aber weißt du, was wir heute haben?
Nee. Einen Unschuldigen?
Wenn, dann eine Unschuldige.
Ah, it's a lady.
Frau. It's a lady. That boy looks just like a lady. That boy looks just like a lady.
Okay.
Heute reden wir über einen sehr, sehr spannenden Fall. Ich bin schon mega neugierig, ob ihr am Ende Zweifel an der offiziellen Version haben werdet, ob ihr zu denen gehört, die der Verschwörungstheorie glauben, es gibt nämlich eine, oder ob ihr eine ganz andere Möglichkeit in Betracht zieht. Fest steht, 2 Menschen sind für diese Tat verurteilt worden und einer davon hat die Haftzeit nicht überlebt.
Oh.
Ist also vielleicht unschuldig im Gefängnis gestorben. Das ist sowas, was man irgendwie, was man da immer so ein bisschen vergisst, ne? Wenn es dann rauskommt, oh, die waren unschuldig, sind freigekommen, die können ja in der Zeit sterben.
Absolut. Ich finde auch einfach, die, wie gesagt, als Frau in der Zeit zum Beispiel, dann kannst du vielleicht kein Kind mehr kriegen.
Ja.
Weil du zu alt bist.
Ich habe jetzt an andere Gründe gedacht, warum man kein Kind mehr... Ja.
Was denn sonst?
Ja, eben. Aber deswegen, du so, weil du zu alt bist. Und ich so, okay. Und wir haben diesmal... jetzt geht das wieder los. Ich sage jetzt gar nichts mehr. Jetzt machst du die Folge. Hier, ich gebe dir das Skript. Da, viel Spaß. Ich mache jetzt das, was du machst.
Nee.
Oh, hast du ein Buch gelesen? Du bist ja klug. Wow. Oh, der kann lesen. Klugscheißer. Unerträglich. Unerträglich.
Ja, mach mal.
Ja, funktioniert hervorragend. Siehst du mal, wie das ist.
Ja, aber das ist immer mein Part.
Nein!
Das steht in meiner Stellenbeschreibung.
Oh, sei ätzend zu Maximilian Pollux. Norde den ein.
Ja, das könnte da wirklich drin stehen.
Norde den ein. Und auch alle sind hier immer auf deiner Seite.
Nee.
Doch.
Ja? Nee.
Doch. Die allerschlimmsten sind aber dann hier, plötzlich sind sie dann auf deiner Seite. Kaum wenn ich mal was sag.
Ach, Quatsch. Du wirst dir doch niemals die Butter vom Brot nehmen.
Die Butter vom Brot nehmen. Also... Schneid euch alle an, wenn ihr noch nicht schon angeschnallt seid.
Das ist die härteste Phrase der Welt.
Ja, manche sitzen noch auch im Auto.
Was machen
die? Die hören das auf dem Weg in die Arbeit.
Mhm.
Schneid euch an. Okay, warte, ich habe klar gefühlt. Nein, wirklich, jetzt geht's los. Du wirst den Fall lieben. Der ist so spannend wie der letzte.
Los geht er, Peter.
Einer der aufregendsten Kriminalfälle der Nachkriegszeit. Versprochen. Und wir bleiben dafür in Deutschland, gehen ein paar Jahre zurück. Wir haben es zu tun mit Mord, mit Sex, mit Geheimdienst, mit Verschwörungen. Ich freue mich so. Wir reden über Vera Brühne. Hier ist das Buch. Das Buch hat hier, wer hat es geschrieben? Peter Anders. Das Buch habe ich von Peter Anders. Ich muss sagen, es ist ein sehr, was heißt biased auf Deutsch?
Bias?
Ja, wenn man Bias hat. Es ist sehr voreingenommen. Es schlägt sehr hart in ihre Richtung aus. So. Ich finde, man sollte mehr als eine Quelle zitieren. Er hat alles zusammengetragen, aber er ist schon sehr so auf einer Seite. Er ist parteiisch, das ist das Wort. Er ist parteiisch.
Bias.
Biased. Bias ist ein Vorurteil, glaube ich. Auf jeden Fall, wir reden über Vera Brühne und den Mord an Dr. Otto Braun und seiner geliebten Elfriede Klo mit 2 O. Das finde ich auch, ist schade, das ist irgendwie kein so schöner Name.
Nee.
Ne? Obwohl man Klo... Aber irgendwie...
Wie heißt er? Ich schreibe gerade mit.
Er heißt Dr. Otto Braun.
Dr. Otto Braun.
Profession Frauenarzt. Und Vera Brühne, den muss er nennen.
Die habe ich schon aufgeschrieben.
Gut, gut. Also du hast gehört, es geht um einen Doppelmord. Und wie in der letzten Folge sind wir in München. Irgendwie kommen sehr viele Fehlurteile oder vermeintliche Fehlurteile aus der bayerischen Landeshauptstadt. Und in dem Fall kann ich sogar das vermeintlich wegstreichen. Ich kann ganz knallhart sagen, es handelt sich um ein eklatantes Fehlurteil. Es stürzt sich auf fragwürdige Indizien und was wir haben diesmal sind Zeugenaussagen und das ist nie gut. Also, nee, finde ich, ich bin da echt, bin ich knallhart, ich traue keinem Zeugen.
Okay.
Niemanden.
Mhm.
Was trinkst du da?
Maracuja.
Ah, da musst du es aber jetzt nachlesen.
Und das soll mich jetzt überführen oder was?
Ja, eben, schlechter Zeuge. Ob trotzdem trotz dieser wackeligen Zeugenaussagen und dieser komisch fragwürdigen Indizienkette die richtigen verurteilt wurden, das überlasse ich am Ende dir, liebe Claudi. Aber
du hast doch schon gesagt, das ist ein Fehlurteil.
Ja, aber das heißt ja nicht, dass nicht die richtigen verurteilt sind. Ein Fehlurteil bedeutet nur, dass du so nicht verurteilt hättest werden dürfen. Beispiel unser letzter Fall, Benedikt Todt. 100% Fehlurteil. Aber ob er schuldig ist oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Weil selbst wenn er schuldig ist, du hast selber gesagt, Übertötung sieht eher aus wie ein Affekttat, sieht eher aus wie ein Totschlag. Mhm. Und damals, das haben wir in der letzten Folge nicht richtig besprochen, hat man ihm ja sogar angeboten, diese paar Jahre für Totschlag. Das heißt, selbst das Gericht hat gesagt, eigentlich ist es ein Totschlag und ist dann nur wie ein patziges Kind, haben sie ihn verurteilt für den Mord.
Mhm.
Ne, eigentlich ist es ja in sich schon eine Frechheit, weil entweder ist es ein Mord oder nicht. Und so ähnlich ist es jetzt hier auch wieder. Also ich finde, so hätte man die nicht verurteilen können. Heißt aber nicht, dass sie 100% unschuldig sind. Fangen wir vorne an. Alles beginnt in einer Villa am Starnberger See. Damals schon teuer, heute unbezahlbar. Am Abend des 19. April 1960, also wir sind wirklich, es ist schon lange her, suchen dort die Sprechstundenhilfe Renate Meyer und ihr Freund Joachim Vogel nach Renate Meyers Chef, dem Frauenarzt Dr. Otto Braun.
Mhm.
Der war nicht in der Praxis erschienen und Frau Meyer hatte sich Sorgen um ihn gemacht. Kann sein. Finde ich am Anfang auch schon irgendwie so. Aber wir kommen aus einer anderen Zeit. Weißt du, mit Handy, du rufst dann an, WhatsApp. Du hast so viele Möglichkeiten zu sehen, ob jemand wenigstens lebt irgendwie. Sie hat ihn auf jeden Fall telefonisch nicht erreicht und fährt deswegen mit ihrem Freund aus München raus an den Starnberger See. Und dort sehen die beiden das Licht brennen. Jetzt gehen sie aber nicht direkt hin, sondern sind so hin und her gerissen und fahren wieder weg und rufen nochmal an. Also zu einer nächsten Telefonzelle und rufen von dort wieder an. Weil sie hat halt gedacht, oh, jetzt ist er daheim und geht aber nicht hin. Das ist aber scheiße, jetzt rufe ich nochmal an. Und er geht wieder nicht hin. Und das macht sie so misstrauisch, dass sie zurückfahren und diesmal das Haus so absuchen. Und ihr Freund...
Wieso klingeln sie nicht einfach?
Haben sie.
Ach so.
Da ist dann kein... Beim zweiten Mal haben sie geklingelt. Stimmt, beim ersten Mal haben sie nicht geklingelt, sondern nochmal angerufen. Dann geklingelt, keiner hat aufgemacht, geklopft, keiner hat aufgemacht und dann so ein bisschen ums Haus geschlichen. Und dabei hat er eine offene Terrassentür entdeckt. Und was würdest du jetzt machen?
Reingehen.
Würdest du machen?
Ja.
Ich denke mir das immer, ich weiß nicht, ob ich ins Haus reingehen würde.
Also wenn bei einer bekannten Person voll, wenn ich mir Sorgen mache und du nicht aufmachst, da Licht brennt, ich dich nicht erreiche und du eigentlich hättest zum Beispiel, sagen wir mal, heute zur Aufzeichnung kommen sollen und du kommst nicht und ich erreiche dich nicht. Und dann habe ich schon so Bauchschmerzen und dann erreiche ich dich nicht, sehe aber bei dir zu Hause das Licht an. Also da würde ich auf jeden Fall reingehen. Gut, jetzt bist du nicht mein Chef, aber trotzdem.
Okay, cool. Nee, finde ich gut. Dann hoffe ich, dass du dann die bist, die mich sucht und nicht ich dich. Weil ich denke mir dann so, die macht jetzt gerade irgendwas und will ja nicht gestört werden.
Aber die wird doch auch wahrscheinlich angerufen haben, weil er ja zu spät zur Arbeit ist.
Gar
oder
nicht in der Arbeit da, genau, war er. Ja, so. Den ganzen Tag nicht sich gemeldet.
Das wird ja unüblich sein.
Hm. ich hätte trotzdem, es ist irgendwie so komisch. Ich habe mich das gefragt, deswegen habe ich es gefragt. Also ich habe so Ressentiments irgendwie bei anderen Leuten dann da reinzugehen. Voll.
Naja, also jetzt generell würde ich das auch nicht machen. Wenn ich jetzt spontan bei dir vorbeikomme und du nicht...
Licht, ich hab die Tür so offen. zieh das Spiel aus an. Ich nehme schon mal einen Drink.
Ja, das würde ich halt auch nicht machen, aber...
Füße am Tisch.
Wenn ich mir Sorgen mache, weil du nicht kommst, so, ja.
Also er betritt auf jeden Fall den Bungalow und ist eigentlich eher eine Villa, aber es ist ein Bungalow angelegt, ein sehr schönes Haus. Und sofort bemerkt er starken Verwesungsgeruch. Das ist was du nicht riechen willst.
Ich finde auch merkwürdig, dass die wissen, wie das riecht.
Das würde ich auch sagen. Es gibt mehrere Ausnahmen. Heute sind es oft Leute, die am Land sind oder so, wo du auch mal ein Tierkadaver irgendwo riechst oder so. Wir dürfen nicht vergessen, der Zweite Weltkrieg ist gerade mal 16 Jahre vorbei. Die Leute haben alle gewusst, wie eine Leiche riecht.
Okay.
Das muss man immer bei solchen Geschichten, die aus dieser Zeit spielen, mit reinnehmen, dass die nicht nur alle wussten, wie Leichen riechen, sondern dass die auch durch die Bank alle traumatisiert sind. Und man das nicht behandelt hat. Sondern da ist man mit Alkohol und allem Möglichen einfach drüber gewalzt. Er entdeckt nach einigen Schritten den am Boden liegenden Otto Braun. Die beiden rasen jetzt sofort zurück zur nächsten Polizeidienststelle. Also ich kann schon vorwegnehmen, die Leiche ist in keinem guten Zustand. So, man erkennt sofort, dass du da nicht mehr erste Hilfe leisten musst oder so. Jetzt fahren sie nach Fürstenfeldbruck und melden dort eben der Polizei diesen Fund. Auch die Zeiten, man kann sich gar nicht mehr vorstellen. Du musst dort hinfahren. Du kannst jetzt nicht einfach.
Das ist crazy.
Gemeinsam mit zwei Korps geht es dann zurück zur Villa. Und dort weist Renate Meyer, also die Sprechstundenhilfe dieses Arztes, die Polizisten auf den Briefkasten hin. Sie hatte reingesehen, warum auch immer, und Post sowie Brötchenlieferungen der letzten 2 Tage gefunden. So, schaut mal, da ist schon, seit 2 Tagen war da keiner mehr an dem Briefkasten. Und ich muss sagen, ziemlich aufmerksame Sprechstundenhilfe. Trotzdem, also ihr merkt schon, ich finde das ein bisschen ungewöhnlich.
Warum?
Ja, weil das so detektivisch ist. Würdest du das mal, also jetzt frage ich dich als nächstes, schaust du auch noch in den Briefkasten oder was, nachdem du in die Wohnung rein bist? Kannst du dich einfach an Briefkasten fremden, also andere Leute gucken?
Na, reingucken nicht, aber wenn ich jetzt merke, da ist Verwesung in deiner Wohnung ist und du wirst
fängst
tot
sein. Fängst du sofort
sein,
an zu ermitteln oder was?
Nee, würde ich nicht, aber vielleicht sind die ja vorher, irgendwie haben sie keinen Eingang gefunden, vielleicht sind die ja eine halbe Stunde rumgeirrt und haben gesucht und haben dann geguckt, oh guck mal, der Briefkasten quillt schon über, er kann heute früh nicht am Briefkasten gewesen sein. Muss ja nicht reingeguckt haben, man sieht ja schon, ob da irgendwie 3 Zeitungen drin stecken.
Habe ich gekauft. Sie macht da besser, also trotzdem macht sie jetzt da schon ziemlich gute Polizeiarbeit. Du auch an der Stelle. Ich kann dir versprechen, die beteiligten Polizisten werden sich jetzt nicht mit rumbekleckern. Überhaupt alles, was jetzt passiert, ist unglaublich. Ein Teil davon kann man darauf schieben, dass Polizeiarbeit damals noch nicht so weit war wie heute. Na, heute wissen wir, du fährst nichts an, du machst nichts mehr, du hast Stichwort Tatort und Spurensicherung, war einfach damals noch nicht so. Aber einen weitaus größeren Teil kannst du eigentlich nur noch mit Fahrlässigkeit erklären. Oder, und da sind wir jetzt im Bereich der Verschwörungsmythen, damit, dass die Beamten vielleicht sogar gar nicht genau hinschauen wollten. Die Polizisten betreten die Villa auf die gleiche Art wie zuvor der Freund von Renate Meyer durch diese Verandatür. Alles ist teuer eingerichtet. Wir haben dicke Teppiche, wir haben elegante Möbel, sehr, sehr teure Gegend. Der Verwesungsgeruch ist aber kaum auszuhalten. Man öffnet alle Fenster, Ding. Im Flur stoßen sie jetzt schnell auf die Leiche des Arztes und um ihn herum ist Blut. Stell dir vor, er liegt mit dem Kopf direkt vor einem voll aufgedrehten Heizkörper. Das hat den Verwesungsprozess beschleunigt. Das Gesicht ist aufgeschwollen, blutverschmiert, breiig, es sieht nicht gut aus.
War es denn kalt?
Wir sind doch im Sommer, oder? Ja klar, das hast du jetzt gerade sehr, sehr gut erkannt.
Weil das wirkt ja, als ob das jemand vertuschen wollte.
Ja, warte mal, du hast es sehr, sehr gut erkannt gerade. Abend des 19. April.
Na gut.
Kann die Heizung noch angedreht sein, aber 19. April, scheiße, wenn es jetzt 19. Mai gewesen wäre, hätte ich gesagt, was macht die Heizung an? Aber 19. April kann gerade noch sein. Okay. Otto Braun trägt einen Anzug, schick. Sein Hut liegt etwas neben seinem Kopf auf dem Boden. In seiner Hand finden die Beamten eine Pistole der Marke Baby im Kaliber 6,35 mm. Im Magazin befindet sich nur noch eine Kugel. Die Pistole gehört Otto Braun, die ist auf seinen Namen zugelassen und Zeugen sagen später, dass er die Waffe immer bei sich trug. Auf der Couch in der Nähe findet sich ein eingetrockneter Blutfleck und ein Hundehalsband. Das ist natürlich... No! Gut eine Stunde später trifft jetzt Kriminalobermeister Rodatus ein. Den müssen wir im Auge halten. Er erlöst die Streifenpolizisten von ihrer Ermittlungsarbeit und er kommt sehr, sehr schnell zum Schluss, dass es sich um Selbstmord handelt. Außerdem weist er die Kollegen an, das Haus zu durchsuchen.
Bin ich auf die Idee, sind die nicht alleine gekommen?
Gute Anmerkung, schlechte Cops. Im Keller findet man nämlich eine weitere Leiche.
Mm.
Es ist die von Elfriede Kloh. Das ist die Haushälterin und wie man auch wusste, also wie alle wussten, die langjährige Affäre von Otto Braun.
Was heißt das denn, Affäre?
Na ja, gut, es war seine Haushälterin, die ist zu ihm gezogen als Haushälterin. Damals hast du halt.
Aber hatte er noch eine andere Frau?
Er war davor verheiratet, dann ist sie mit ihm zusammengekommen und jetzt, wenn du schon so direkt fragst, er hatte eine Menge Affären.
Ah ja.
Aber sie, Elfriede Kloh, war so die langjährigste und die, die halt bei ihm im Haus auch gewohnt hat.
Weil sie gleich noch geputzt hat.
So.
Ich hätte noch feucht durchgewischt.
So, ja, danach noch feucht durchgewischt. Und hin und wieder gab es einen Eintopf. Und sie hatte auch einen Kleiderschrank, einen geteilten großen Kleiderschrank, wo ihre Sachen auch mit drin waren. Sie war mit einem einzigen Genickschuss getötet worden. Einem aufgesetzten Genickschuss.
Okay, also richtig hingerichtet.
Die Pistole in den Nacken gesetzt und geschossen.
Im Knien oder im Stehen?
Im Stehen. Also man vermutet, dass sie gegangen ist, lalala, nichts ahnend, und der Schuss sie dann
heimtückisch
in den Nacken getroffen hat. Kriminalobermeister Rodatus fotografiert die Leichen und notiert um 4 Uhr morgens nach einer ersten Untersuchung der Leiche Otto Brauns Todeseintritt Freitag auf Samstag. Und es gibt eine Einschussstelle in der Mundhöhle. Keine weiteren Verletzungen. Die vorgefundene Situation lässt auf Selbstmord schließen.
Was?
Jo. Also ein Mord, Selbstmord,
von,
wenn man so will.
Von Braun.
Otto Braun hat sozusagen erst, also es ist dieselbe
Waffe.
Erst Elfriede.
Und dann sich selber.
Und dann sich selber. Als er gerade Elfriede Klohs Leiche fotografiert, die viel weniger verwest ist, weil sie im kühlen Keller liegt, hören die Beamten plötzlich ein schwaches Winseln.
Das Hündchen.
Ja, Gott sei Dank. Sie folgten dem Geräusch und entdeckten in einem Abstellraum den völlig entkräfteten Spaniel des Arztes. Der Hund heißt Pitty.
Pitty.
Pitty. Einer der Beamten versorgt ihn mit etwas Wasser und ein bisschen was zu essen. Und, oh, boah, ne? Bist du froh?
Ja.
Oh, ich auch. Und,
aber wessen Blutfleck ist das auf dem Sofa dann?
Ja, das würdest du heute gut klären können, damals nicht. Und wieder aber. Wie schlecht sind die Cops? Man durchsucht ein Haus doch zumindest einmal so, dass man in jeden Raum reinguckt. Ah, das ist doch noch ein Hund, was ist da? Der Täter könnte immer noch im Haus, also ne, so, wenn es noch einen Täter gäbe oder so. Also, wenn man eine Leiche, geschweige denn eine zweite Leiche gefunden hat, spätestens dann mache ich doch mal jede Tür auf.
Aber wo war der denn?
In irgendeinem Abstellraum.
Ach so.
Aber, also...
Ja, das ist echt weird.
Richtig schlechte Cops. Rodatus, der Supercop...
Oder der hat sich vielleicht versteckt beim ersten Mal, aber dann haben sie nicht ordentlich gesucht.
Nee, der hat, wenn du die Tür aufmachst und der Hund, der guckt da schon so. In dem Abstellraum, ich stelle mir das so ein kleines Räumchen vor. Rodatus, der Supercop, entdeckt einen auf blaues Papier geschriebenen Brief, in dem Dr. Braun seiner Geliebten ankündigt, dass heute ein sehr wichtiger Mann zu Besuch kommt, den sie bitte reinlassen soll. Diesen Brief stellt Rodatus nicht sicher, sondern lässt ihn liegen.
Ja,
er findet ihn nicht wichtig.
Ja, verstehe ich voll.
Das ist, ja, so brauchen wir nicht. Was denn, wir haben noch Selbstmord hier. Am Morgen kommt dann auch der Arzt, der mit der Leichenschau beauftragt ist, und bestätigt in seinem Arztbrief die vorher gemachte Annahme. Elfriede Kloh starb durch einen aufgesetzten Genickschuss. Dr. Braun hat sich durch den Mund selbst erschossen. Vermutlich Selbstmord, schreibt der Arzt. Kurz darauf erscheint jetzt Günther Braun.
Günther. Der Sohn.
Günni ist der Sohn des Opfers am Tatort. Und nachdem er ihm sein Beileid ausgesprochen hat, zeigt Kriminalobermeister Rodatus ihm die Leiche seines Vaters. Und bei der Gelegenheit streift er dessen Omega-Uhr vom Handgelenk, damit der Sohn diese an sich nehmen kann. Und die Uhr ist kaputt, das Deckglas ist abgesprungen und liegt in der Blutlache. Und Günther Braun nimmt jetzt halt diese Uhr an sich. All das würde man heute nicht, auf gar keinen Fall machen. Es ist mir unverständlich. Ich könnte eigentlich jetzt gerade das Mikrofon wegklatschen, wenn ich das so... Warum gibst du dem die Uhr?
Voll.
Ja? Du könntest natürlich sagen, na gut, ihr Vater hat sich selbst erschossen, der würde jetzt dann, was weiß ich, was wir mit ihm machen.
Ja, der muss gar keine Zweifel gehabt haben vielleicht.
Also, dass du ihm die Uhr gibst, ist schon ein starkes Stück. Günther Braun zeigt sich äußerlich unbeeindruckt über die beiden Leichen und das dramatische Geschehen. Als man ihn zum Abstellraum führt, in dem der arme Spaniel herzzerreißend winselt, öffnet er die Tür, wirft einen Blick auf den Hund und schließt sie wieder, ohne tröstende Worte an den Hund zu richten.
Das ist ja echt ein charming Typ.
Sehr charming. Aber jeder trauert anders. Und ich meine, Günther Braun lebte seit seinem 13. Lebensjahr bei der Mutter. Die war vom Vater getrennt. Ich meine, Elfriede Kloh war die neue Alte, die dann irgendwie da eingezogen ist. So ein bisschen.
Aber den Hund kann man doch mal kurz streichen.
Habe ich mir auch gedacht. Okay, kannst du nicht den Hund kurz streichen? Du, naja, gut, aber. Und jetzt kommt aber was. Was wirklich zeigt, was für andere Zeiten das damals waren. Und ich dachte, ich spinne, als ich es gelesen habe. Günther Braun fragt die Polizisten, was er denn jetzt mit dem Hund machen soll. Er kann ihn doch auf keinen Fall mit nach München nehmen, in der Wohnung ist kein Platz. Vielleicht sollte man ihn erschießen.
Mm.
Und Rodatus, der Polizist, erklärt auf Brauns Bitte hin, sich selbst bereit, das zu tun.
Den Hund zu erschießen?
Er sagt wörtlich, das wird wohl das Beste sein. Oder in seiner Stimme, das wird wohl das Beste sein.
Was?
Rodatus, der Polizist, führt das traumatisierte Tier hinters Haus und erschießt es. Und jetzt halt dich fest, mit der Tatwaffe. Da war ja noch eine Kugel drin.
Oh mein Gott.
Wie ballert der Bulle jetzt in den Hund des Opfers? 1960. Oh, ich lese es so, ich so, okay,
Wahnsinn.
Andere Zeiten, andere Sitten. Damit ist ein drittes Leben beendet worden in der Villa am Starnberger See. Weitere sollten folgen.
Der arme Pitti.
Der arme Pitti. Weißt du, ich meine, bist du erst tagelang eingesperrt im Abstellkammer, dann finden
Kriegst
sie dich.
Du noch mal ein bisschen Wasser und dann mit dir im Kopf geschossen.
Ballern sie dir mit der
Da
ist noch eine Kugel drin. Praktisch. Die Körper, die so, das danke. Es ist mir, wir kommen gleich mehr drauf. Rodatus, der Superbulle und Hunde-Assassin, beantragt doch am gleichen Tag die Ausstellung der Beerdigungsbewilligung für die Leichen. Und die Staatsanwaltschaft sieht keinen Grund, diese zu verweigern. Schon 2 Tage später werden die beiden Leichen beigesetzt. Im Grunde könnte hier und jetzt alles enden. Na, dann hätten wir heute nichts drüber reden. Aber 4 Monate später, bei der Testamentseröffnung, kommt es zu einer kleinen Überraschung. Otto Braun hat eine große Villa mit riesigem Grundbesitz in Spanien. Und dieses Millionenobjekt sollte in die Hände seiner anderen Geliebten, Vera Brühne,
übergehen. Da ist der Günni böse.
Ah, sie selbst hatte davon gewusst, da dieses Testament in ihrem Beisein von einem Notar unterzeichnet worden war. Also sie wusste, sie kriegt es. Der Sohn war nicht begeistert. Und mit einem Mal stellt er sich die Frage, cui bono?
Mhm.
Wem nützt der Tod meines Vaters? Und Vera Brühne ist mit einem Mal vermeintlich reich. Man beginnt hinter vorgehaltener Hand zu tuscheln. Und nur 2 Wochen nach der Testamentseröffnung erstattet Günther Brauns Anwalt jetzt in dessen Namen, also im Namen seines Mandanten, eine Strafanzeige gegen Unbekannt wegen des Verdachts auf Mord in 2 Fällen. Kannst du machen. Und damit beantragt man die Exhumierung der Leichen. Heißt, man will die wieder ausgraben. Vera Brühne stimmt der Exhumierung über ihren Anwalt zu. Wobei ich mich...
Ist das überhaupt nötig?
Genau, das hat er in dem Buch hier so betont. Wobei ich mir aber dachte, du hast überhaupt gar nichts zu sagen dazu. Ob du zustimmst oder nicht, interessiert hier keinen. Aber es ist trotzdem... Wir schauen uns das ganze Fall an und behalten diese Sachen mal im Kopf so ein bisschen. Ja? Gegen Ende des Jahres ordnet die Staatsanwaltschaft dann tatsächlich die Exhumierung der Leichen ein, aber gegen Ende des Jahres, April, also die liegen jetzt schon 6 Monate unter der Erde, und es wird eine Obduktion gemacht. Und siehe da, die Theorie mit dem Selbstmord ist danach nicht mehr ohne weiteres aufrechtzuerhalten, denn ein kleines Detail spricht dagegen. Otto Braun hatte 2 Einschüsse in seinem Kopf.
Und das ist keinem aufgefallen vorher.
Rodatus sicher nicht, der war zu beschäftigt, Hunde zu erschießen halt.
Wahnsinn. Und dann hat er auch noch mit der Tatwaffe woanders schon hingeschossen, ey.
Wahnsinn. Einer der Einschüsse ging quer durch die Schläfe. Die Gerichtsärzte bescheinigten den Ermittlern eklatante Fehler und schlampige Ermittlungsarbeit. Ach nee. Ladies and Gentlemen, wir haben es mit einem Mord zu tun. Ins Zentrum der nun beginnenden Mordermittlung steht von Anfang an, Vera Brühne.
Ne? Vera.
Bist du müde?
Ein bisschen bin ich durch hier. Müde, ne? Hier ist doch so stickige Luft und draußen regnet es ganz doll.
Was kann ich tun, um dich...
Ich brauche Frischluft.
Okay, nimm eine Nase Frischluft.
Nee.
Komm, willst du mal ein Ding hier, einen Jumping-Jack machen?
Ich finde es total interessant.
Ja.
Jetzt können wir
sieht nicht so aus, wie du gehst und schläfst.
Ich schlafe nicht.
Okay.
Ich bin ganz aufmerksam.
Okay.
Habe ich an einer Stelle irgendwas nicht gecheckt? Nein.
Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Nein, hier ist schon sehr warm drinnen, ne? Hier ist so stickige Luft. Weil ihr hier vorhin zu 18 drin saß, hier in dem Raum.
Aber es ist auch ein Fall aus den 60ern. Es ist nicht so hektisch wie heute alles. Es ist ein bisschen chilliger alles. Im Zentrum, wie gesagt, steht nun Vera Brühne. Die sind direkt auf sie gekommen. Die Lebedame, die das fette Erbe in Spanien einheimsen soll. Weißt du übrigens, woher Lebedame kommt?
Nee.
Lebedame kommt daher, dass das Frauen waren, die auf die Kosten der Männer gelebt haben.
Oh, toll.
Und ein Lebemann ist einer, der auf die Kosten anderer lebt. Also, witzig, ne? Habe ich auch nicht gedacht. Ich dachte immer, das ist einer, der sein Leben eben lebt. So jemand, der, aber ist tatsächlich, du lebst auf die Kosten
anderer. Aber eigentlich Leute. Benutzt man das heute ja in einem anderen Kontext.
Also,
aber sag mal, die Vera, wo wohnt die denn?
Die wohnte zu der Zeit in der Nähe von Köln.
Und hatte die kein gutes Alibi?
Darauf kommen wir jetzt. Tatsächlich hat sie, nicht nur hatte sie anscheinend kein gutes Alibi, sondern sie hat schon lange, bevor diese Ermittlungen begonnen haben, sich um ein falsches Alibi bemüht.
Mhm.
Das ist verdächtig. Zur genauen, durch die Polizisten vor Ort festgestellten Tatzeit hat sie nämlich keins. Sie behauptet, um diese Zeit auf der Rückfahrt von München nach Köln gewesen zu sein. Alleine in einem Auto. Zu einer Zeit, in der es überhaupt noch nichts jetzt an Autobahnen, Überwachung, irgendwie, ich weiß nicht mal, ob es ein paar Autobahnen wird es gegeben haben, aber auch Landstraßen und so weiter. Also keiner hat sie gesehen. Und das ist immer sehr, sehr verdächtig, wenn man nicht beweisen kann, dass man zur Tatzeit woanders gewesen ist. Lass uns einen Blick drauf werfen, wer diese mysteriöse Frau ist, die in zu einer Zeit, die man wirklich nur als prüde bezeichnen kann, also Nachkriegsdeutschland, super prüde, die so einen schillernden Lebensstil führte, dass man sie die Lebedame nennt. Vera Brühne ist 1910 in Nordrhein-Westfalen in einem Essener Stadtteil namens Krai geboren. Und ihr Vater war sogar Stadtteilbürgermeister von Krai und sie wuchs relativ wohlhabend auf. Also sie kommt aus gutem Hause, wenn man so will. Sie ist groß, blond, hübsch, lebenslustig. Und wenn ich mir so ansehe, wie sie ihr Leben gelebt hat, kann ich mir vorstellen, dass die heute hunderttausende Insta-Abonnenten hätte. Das wäre ein Mädel gewesen, wäre ein It-Girl gewesen. So. Die hat eine gute Voraussetzung gehabt, hat Möglichkeiten und war viel unterwegs. Die hat immer so einen Lifestyle gepflegt und später hat sie auch recht jung noch einen bekannten Schauspieler, der hieß Hans Kossi, geheiratet. Der war bei Raumpatrouille Orion dabei. Ich so, ich weiß, wo er dabei war. Und du so,
Ich kenne das nur vom Namen her.
Aber vom Namen wenigstens. Ne? Ja. Raumpatrouille Orion, das war mal was, als es noch zwei Sender gab oder so, dann kam auf einem halt mal Raumpatrouille. Das haben damals alle gesehen. Und der war, hat da...
Alle, die so alt sind wie du.
Ich habe es sicher nicht gesehen. Ich hatte aber hier so einen Viewmaster, das ist so ein Kreis, mit so da kannst du so Kreise, das schaut aus wie ein Fernglas. Und dann guckst du durch und oben kannst du so ein Rädchen reinstecken und in dem Rädchen sind lauter Bilder.
Ah ja.
Ein Viewmaster oder so hieß der. Und dann hast du so runtergedrückt, klunk, und dann ist das nächste Bild, klunk,
klunk. Das hatte ich auch.
Und da hatte ich eine Kassette, also ein Scheibchen-Set mit Raumpatrouille Orion.
Mm.
Also habe ich Hans Kossi schon mal gesehen. Bin deep im Fall drin, sozusagen. Undercover von
gleich. Quasi mal. Kanntest du auch schon indirekt ihn. Vera Brühne.
Eigentlich habe ich habe sozusagen mit dem Kauf dieses Dings, habe ich ihre Verteidigung wahrscheinlich finanziert. Also, mit Hans Kossi hat sie eine Tochter, Silvia. Silvia Kossi, die ist auch schwer, Kossi. Die ist auch wichtig. Ja, der hieß eigentlich Kossios Koskolowski, der hat einen ganz krassen Nachnamen, aber die haben den Kossi, hat man ihn halt genannt. Die Tochter ist schwer wichtig, die ist schwer wichtig. Und ich habe nur ein Bild irgendwie von ihr gefunden, da war sie sehr hübsch.
Wie heißt sie?
Silvia. Es folgt aber die Scheidung und angeblich war, man hat hinter vorgehaltener Hand getuschelt, Vera ist fremdgegangen.
Ach.
Sie ist dem Hans fremdgegangen.
Die ist ja auch eine Lebefrau.
Eine Lebedame. Und als nächstes heiratete sie einen bekannten Filmkomponisten, Lothar Brühne. Dessen bekanntesten Hit kannte ich auch. Den brauchst du nicht aufschreiben, den Namen. Der kommt nie wieder. Der ist nur, weil es hieß immer bekannter Filmkomponist. Und dann haben die immer so gesagt, dass es halt zu ihr gepasst hat, dass man sich einen intellektuellen Künstler... Und ich so, okay, muss ich jetzt mal gucken, wer das war. Und der hat ein Lied geschrieben, ein Hit, den ich sogar kannte, nämlich Ich brech die Herzen der stolzesten Frauen.
Weil ich so liege und so leidenschaftlich bin.
Oh, das ist es. Geil.
Als ich klein war, habe ich immer gesungen, es gibt so ein Video, da bin ich ganz klein, also keine Ahnung, so 5 Jahre oder so, da haben wir meiner Familie immer so, also meinen Cousinen, so ein Cousinenwochenende gemacht und da wurde jeder verkleidet und dann habe ich so einen Schleif auf dem Kopf, oh so ein Kleid an und ich singe in die Kamera, ich will keine Schokolade.
Oh nein.
Ich will lieber einen Mann.
Wie süß ist das? Und wie alt warst du? 25?
Nein, 5, 6.
Ach so, 5, 6 jetzt.
Ja, und das ist immer noch mein Motto, aber trotzdem ändert sich nichts.
Er muss es nochmal probieren. Ich würde es nochmal so sehen.
Aber ähnliche Zeit wahrscheinlich.
Aber süß. Wir wissen auch nicht, ob er sich an Vera die Zähne ausgebissen hat. Wir wissen nur, dass die Ehe nicht hält. Aber du siehst, sie verkehrt in Künstlerkreisen, finanziell eigentlich gut gestellt. Dann kommt der Zweite Weltkrieg. Und wirft eigentlich alles nochmal durcheinander, also in allen Leben zu der Zeit. Und es gibt einen Bombenangriff, dabei werden Vera und ihre Tochter Silvia in dem Anwesen in einem kleinen Bunker verschüttet.
Ach du Gott.
Wirklich, also wenn man immer allein diese Geschichten, was die Menschen im Krieg erlebt haben, die würden ganze Bücher, also die würden immer für eine ganze Folge reichen. Johann Fehrbach, ein Arbeiter, der bei der Familie im Unterschlupf gefunden hatte, rettet die beiden. Das ist ein interessanter Charakter, obwohl er immer so als uninteressanter grauer Mann irgendwie dargestellt wird, ist er sehr interessant, denn der war davor aus der Wehrmacht desertiert. Das finde ich schon mal, das ist spannend. Mhm. So, ne, alle rennen nach rechts und du so, oh, ich gehe nach links. Weißt du, wie ich meine? So, also das sind nicht immer, man hat immer irgendwie so, gerade zu der Zeit damals und ich glaube auch, es ging noch weiter danach, in Deutschland hat man die immer so ein bisschen als Feiglinge hingestellt. Das war desertieren, ist ja auch... Es ist ein Deserteur, ist kein schönes Wort. Es ist ein bisschen wie Verräter oder Feigling. Und ich sag dir was, zu der Zeit ist das eigentlich die richtige Entscheidung. Warte mal, ich renne doch nicht für die Nazis in ein anderes Land und töte dort Menschen. Also hat bei mir schon Stein im Brett. Mhm. Mit dem hat sie von da an eine On-Off-Affäre.
Die Vera.
Ja, ist aber auch nicht verwunderlich, weil...
Der sie gerettet hat.
Sexy. Ne, das ist das erste Gesicht, was dann siehst du durch den Stein und dann...
Voll romantisch, so eine Hollywood-Story.
Voll. Und die Haare vergehen, man wird nicht jünger. Diese On-Off-Affäre bleibt. Aber Vera Brühne ist viel unterwegs. Und auf einer Party lernt sie jetzt den reichen Münchner Arzt Otto Braun kennen. Und wenn man einer ihrer Freundinnen glauben kann, sagt sie an diesem Abend, der sieht nach Geld aus, den angel ich mir. Das wurde damals dann im Prozess so super schlimm dargestellt. Ich selber habe eine sehr differenzierte Meinung dazu. Ich weiß nicht, ob man das... Ich sage es jetzt einfach mal. Kannst du mir sagen, ob ich politisch damit unkorrekt bin oder was auch immer. Ich meine, die Gesellschaft schöner Frauen ist ein Luxusgut und es ist nichts Verwerfliches dran, wenn diese Frauen sich das sozusagen auch bezahlen lassen. Also auf eine gewisse Art bezahlen lassen. So, weißt du, wie ich meine?
Aber was heißt es denn? Ich dachte, dass die auch fest zusammen waren. War die jetzt seine Mutter?
Sie war seine Geliebte. Aber er hat ihr zum Beispiel einen monatlichen Geldbetrag bezahlt für diese Gesellschaft, dass sie zum Beispiel dienstags und freitags Zeit hat und solche Sachen. So war das Arrangement, das sie getroffen hatten.
Aber hat er schon auch was so ein bisschen von einer...
Prostituierten,
meinst du?
Edelprostituierten Hostess. Sie hat nie für Geld sich so prostituiert. Das hätten die gesagt. Aber sie hat diese Art von Arrangements getroffen. Aber ich sag dir, wenn du jetzt heute guckst, da war jetzt gerade erst wieder diese Dubai-Geschichte, so wer alles nach Dubai fliegt und wie die Leute dann dort leben und so. Und es sind immer schöne Frauen. Und wer soll das bezahlen? Das sind junge, schöne Frauen, mein Gott. Die werden bezahlt dafür, dass sie dann halt da sind. Früher, weiß ich nicht. Ja, das immer mit Sex zu tun hat, weißt du, das ist ja auch nur, komm auf die Party. Mir würde nie jemand Geld geben dafür, dass ich auf die Party komme.
Mir auch nicht.
Ja, du hast es auch nicht versucht. Ich würde dich bezahlen.
Aber ich denke immer so, muss ja jeder
100 Euro,
muss ja
1000.
Jeder selber wissen, ne? Ja, und wenn sie denkt, ey, guck mal, ich habe Lust à la carte zu leben und wenn ich mich an diesen Typen hänge, der vielleicht auch noch sehr intellektuell ist, der schlau ist, mit dem ich einen schönen Abend habe und der mir dafür noch eine teure Handtasche kauft und mich das glücklich macht oder mich schön zum Essen ausführt, why not, auch. Wenn das jemand will, do
auch.
It so.
Ich find's auch nicht schlimm. Und sie hat aber jetzt auch nie groß was anderes gearbeitet. Also, ne, die hat jetzt keinen Job gehabt oder so. Und insofern... Ich weiß nicht, ich sehe es nicht verwerflich, aber es, also dieses, der sieht nach Geld aus, den angel ich mir. Das wird ihr so schrecklich vorgeworfen und so. Und ich finde es nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Sie macht ihren Job anscheinend relativ gut, denn innerhalb eines Jahres wird sie ins Testament aufgenommen. Sie soll den spanischen Besitz des reichen Arztes erben und dafür kickt der sogar eine andere Affäre, die zuvor im Testament gestanden hat, raus und setzt Vera Brühne an deren Stelle ein.
Aber wieso trägt er da nicht einfach nur seinen Sohn ein? Das verstehe ich nicht. Warum dann immer eine Affäre?
Ist halt so. Findet halt geil.
Das finde ich auch ein bisschen merkwürdig.
Kann Günni vielleicht nicht leiden, weil der scheiße zu Hunden war offensichtlich.
Ja, und sag mal, wieso ist der so stinkreich, der Otto Braun?
Das ist eine sehr gute Frage, weil die einen, die so ein bisschen die Normalversion glauben, die schreiben immer, der reiche Arzt, der reiche Arzt, der reiche Arzt. So als wäre jeder Arzt super reich, so, ne? Und der Mann war Frauenarzt. Und der Autor dieses Buches hier, der immer so ein bisschen parteiisch auf Veras Seite ist, der schreibt immer, der Kassenarzt. So. Also die eine immer so, der reiche Arzt, die andere immer, der Kassenarzt. In Wirklichkeit ist er ein Frauenarzt mit einer Praxis, der auch Kassenpatienten behandelt. Und dafür ist er bedeutend zu reich. Mhm. Es gibt eigentlich, meiner Meinung nach, kannst du es auch nicht mehr widerlegen. Es gibt Hinweise darauf, dass Otto Braun für den Geheimdienst, der damals gerade entstanden ist, den BND und so weiter, in Waffengeschäfte verwickelt war, dafür auch gereist ist in Krisenregionen. Und wir dürfen annehmen, dass er schmutziges Geld mit illegalem Waffenhandel verdient hat. Da lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster, weil das ist alles recht, woher soll ich es jetzt wissen? Aber es deutet einfach darauf hin, das Ding ist nur ein bisschen, man muss die Zeit auch sehen. Es war eine wilde Zeit. Weißt du, wenn du damals den Zweiten Weltkrieg überlebt hast und du warst engagiert in verschiedenen Bereichen, dann hattest du, kann alles passieren. Danach, da wurden die Karten neu gemischt, da kamen Leute, die, ne?
Klar, und da hatte man vielleicht auch andere Moralvorstellungen, als man sie davor hatte.
Oder ja, was man vielleicht auch heute sagen würde, was vielleicht nicht, ne? Weißt du, ich meine, wen wir alles als Deutschland mit Waffen beliefern. Aber er hat auf jeden Fall Verbindungen zum BND. Der BND ist eine der größten Schattenorganisationen, die man sich nur vorstellen kann. Vielleicht machen wir mal eine Folge darüber, weil die Hälfte der Leute dort, Gründungsmitglieder, die wären eigentlich alle, hätten den Knast gehört. Reinhard Gehlen ist ein Chef des Nazi-Auslandsgeheimdienstes gewesen, der zuständig war für die Sowjetunion, ist danach, nach dem Krieg, direkt hat er den BND gegründet. Also der Gründer unseres Auslandsgeheimdienstes war ein Hardcore-Nazi. Die hießen davor wie hießen sie noch? Die Organisation Gehlen, die haben sogar seinen Namen gehabt. Und es war, also, aber gut, das interessiert uns jetzt mal heute nicht. Fakt ist, Otto Braun war kein Unschuldslamm. Weißt du, was dafür auch hindeutet? Dass er immer mindestens zwei Handfeuerwaffen angemeldet bei sich trägt. So, und irgendwie, dass jeder weiß, das ist der Frauenarzt, der eine Knarre dabei hat. Das ist nicht, du hast viele Affären, du hast mehrere Villen, Grundbesitz in Spanien und hast eine Knarre dabei. Das klingt eigentlich nicht, als wärst du Frauenarzt.
Ich finde auch, also jetzt, sorry, dass ich jetzt komplett die Klischee-Schublade aufmache, ich weiß das ja und jetzt, es tut mir auch voll leid für alle, die jetzt sagen, was, wieso, ist doch Quatsch, aber ich finde gerade als Frauenarzt so viele Frauen zu haben,
ist
irgendwie finde ich das,
das ist sogar noch schlimmer.
Merkwürdig.
Eine Sache, die bei dem ganzen Prozess nicht gewürdigt wurde, ist, dass es in der Praxis ein Schlafzimmer gab.
Wie praktisch.
Sehr praktisch. So viel zu Otto Braun. Auch übrigens sehr interessant, dass man immer die Lebedame, aber der reiche Arzt. Ja. Wie wär's denn mit der Playboy in eine andere Richtung oder irgendwas? Nein. So oder so beginnt die Polizei jetzt zu ermitteln. Dafür spricht man nochmal mit allen, die irgendwas über die Tat wissen könnten. Und anfangen tut man natürlich mit Renate Meyer, der Sprechstundenhilfe. Und die lässt kein gutes Wort an Vera Brühne.
Oh, die ist ein bisschen eifersüchtig.
Sie schießt vom anderen Stern. Sie behauptet, das spätere Opfer Otto Braun hätte sogar vorgehabt, die Brühne zu verlassen. Außerdem wollte er den spanischen Besitz verkaufen, weil im Testament steht nur, dass sie den Besitz erbt, aber nicht das Geld, wenn es verkauft wird. Angeblich war er so enttäuscht über den losen Lebenswandel der Brühne.
Der seinem entsprochen hat.
Genau, Bullshit auch, weil du hast sie ja so kennengelernt, du bist danach nicht enttäuscht. Aber gut, das alles lässt die Mordermittler aufhören, besser geht's nicht. Der Nutznießer einer Erbschaft könnte ja dadurch ums Erbe gebracht werden und damit hast du das Motiv. Oh, der will den Grundbesitz verkaufen. Dann kriege ich nichts. Perfekt.
Aber der Günni, der kriegt ja auch nichts. Das wäre doch auch ein gutes
Motiv.
Wieso?
Dann kriegt Günni alles.
Ja, aber nur wenn, also, weißt du?
Günni kriegt sowieso schon, ne? Kriegt Bungalow, kriegt das Vermögen, was da ist, erbt die Praxis. Nur das spanische Ding kriegt er nicht. Wir sprechen von Millionen Grundstück, das er nicht bekommt. Also ist auf jeden Fall definitiv...
Sauer ist er.
Ist er. Allein, dass du die Sachen jetzt kriegst, ist schon ein Motiv. Ne? Dass, wenn dein Vater jetzt tot ist, kriegst du es jetzt. Wenn er in 30 Jahren stirbt, kriegst du in 30 Jahren. Renate Meyer sagt später unter Eid aus, dass Otto Braun sich von seiner geliebten Vera Brühne trennen wollte, sobald er den spanischen Besitz verkauft hat. Hier wieder, das ist in dieses Urteil reingegangen, das ist mit als Motiv. Meiner Meinung nach ist es so ein... Wieso sollte ein Mann, der vorher eine Frau rausgekickt hat aus dem Testament ohne Probleme, jetzt diesen Umweg gehen? Kickst du doch wieder raus. Sag einfach wieder, nee, du kriegst nichts. Ich erinnere das Testament. Er hat es ja schon mal gemacht. Das hat er ja bewiesen. Das weiß auch jeder. Aber gut. Renate Meyer gibt auch noch zu Protokoll, dass sie von Otto Braun gehört hat, dass dieser am Tatabend einen reichen Kaufinteressenten erwarte. Und erinnerst du dich so ein bisschen
an den Brief? Ja, an den Brief.
Von da an
dem blauen Papier.
Genau, von da, der als der blaue Brief in die Rechtsgeschichte eingehen wird. Von da an vermuten die Ermittler, dass Vera Brühne einen Komplizen hat. Weil ein Interessent. Und jemand, den sie sozusagen als Kaufinteressenten für die Villa in Spanien ins Spiel bringt, um so Zutritt ins Haus am Starnberger See zu bekommen und dann den Mord begehen zu lassen.
Mhm.
Jetzt spricht man erneut mit Günni und man fragt ihn, ob es da irgendwelche Anhaltspunkte dafür gibt. Der hat einen Einfall. Er erinnert sich an einen Brief, den blauen Brief. Der Brief, den der Superdetektiv Rodatus zwar gelesen, aber nicht sichergestellt hat, hat seinen Weg in die Unterlagen Günther Brauns gefunden. Der hat ihn aufgehoben. Und der Brief ist auf Maschine geschrieben. Willst du mal hören?
Ja.
Liebe Friedel, der Überbringer dieses Briefes ist Herr Dr. Schmitz aus dem Rheinland. Er ist ein sehr wichtiger Mann hier in Spanien, deshalb sei besonders nett zu ihm. Ich habe von dir als meiner Frau gesprochen und ihm von unserem schönen Haus am Starnberger See erzählt. Zeig ihm alles. Er hat übrigens eine großartige Idee für den unteren Raum. Herr Dr. Schmitz hat übrigens eine sehr nette Frau, die ihn auf allen Reisen begleitet und die dir gefallen wird. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Alles Gute und ein Bussi, auch für Pitti, dein Otto. Mhm. Nur dein Otto ist handschriftlich, der Rest ist mit Maschine geschrieben. Der Verfasser hat eine alte Schreibmaschine benutzt und man konnte eindeutige Typ- und Mechanismus-Defekte nachweisen. Also es gab, ich glaube, die E's oder so waren immer ein Stückchen höher und es, ne, es war so, die Polizei freut sich natürlich enorm über diesen Brief. Außerdem händigt Günther Braun auch die kaputte Omega-Uhr an die Beamten aus. Die hat er nicht reparieren lassen, die hat er aufgehoben. Nicht nur das Glas ist abgesprungen, auch der Sekundenzeiger ist so nach oben gebogen, dass darauf die Tatzeit zu lesen ist.
Kurze Frage, warum hat denn Otto Friede so ein Zettelchen geschrieben? War der nicht zu Hause vorher?
Der war ja in der Arbeit eigentlich, hätte er sein müssen.
Und das hat er...
Elfriede Klo ist die Haushälterin und Affäre, die ist immer zu Hause.
Eben, und er hätte ihr das doch sagen können.
Hätte er, hat er anscheinend
nicht. Sondern er schreibt ihr auf einem richtigen Brief, legt ihr den hin.
Ich würde sagen, du hast recht, aber ich glaube, das überinterpretieren wir, weil...
Wir das so nicht kennen.
Keine WhatsApp. Es kann gut sein, dass du Nachrichten... Also ich weiß, ich kann mir vorstellen, dass früher mehr Nachrichten geschrieben wurden als heute auf Zetteln und Leute
vielleicht
auch
vielleicht war sie morgens noch beim Arzt und er wollte
er war weg, er wollte den genau lässt oder er gibt ihm den Brief mit, weil er sagt, die ist super misstrauisch und ich bin zu der Zeit, ich glaube, so war es erklärt, genau. Es wäre so gewesen, dass er auf der Rückweg von München zum Starnberger See gewesen wäre in der Zeit, wann er schon ankommt. So, ne, dass du halt, du kannst ja nicht einfach anrufen, so, wer ist das? Und ja, ich warte hier auf, ich bin hier mit Otto Braun verabredet. Ja, okay, dann warten Sie mal schön im Auto. Außer derjenige hat diesen Brief, den er hat er schon aus der Arztpraxis mitgenommen. Also es gibt schon Gründe, warum.
Okay.
Ne? Jetzt sind wir ein bisschen über die Omega-Uhr kaputt. Sekundenzeiger nach oben gebogen. Dann ist hat er sich der Minutenzeiger noch einmal weiter drehen dürfen und ist dann am Sekundenzeiger hängen geblieben. Mhm. Heißt, eine Stunde später, als eigentlich die Tat war.
Mhm.
Dadurch hast du den genauen Tatzeitpunkt. Und genau für diese Zeit hat Vera Brühne kein Alibi. Gut, dass Günni all die Sachen hat, ne?
Als nächstes könnte er die ja auch verstellt haben.
Könnte er auch. Hast du schon mal eine Omega-Uhr gesehen? Das sind absolut unzerstörbar, die Dinger. Okay, aber gut, aber sagen
aber wenn das Glas da gesprungen
ja,
ist?
Ja, nee, das Glas springt nicht. Das ist Saphir. Aber die...
Hast du das nicht gerade gesagt?
Das Glas ist abgesprungen, aber das Glas selber splittert nicht. Es kann schon sein, dass man...
Also man kann da nicht drin rummachen.
Du kannst die Uhr eigentlich nicht zerschlagen, aber wenn das Glas runterfällt, mein Gott, ne? Nur wie zum Teufel bist du gefallen, dass sich den Sekundenzeiger auch noch nach oben biegt?
Weiß ich nicht, aber das ist bestimmt irgendwie möglich, oder?
Als nächstes besucht man jetzt die Verdächtige zu Hause. Man fragt, ob sie eine Schreibmaschine besitzt und sie verneint. Behauptet nicht, auf Maschine schreiben zu können.
Mhm.
Vehement streitet sie jegliche Beteiligung am Mordfall Otto Braun ab. Sie liefert sogar ein Alibi. Sie war ja eigentlich im Auto, aber ein befreundeter Zahnarzt hätte ihr die Lesebrille, die sie vergessen hatte, im Auto hinterhergefahren und da an einer Raststätte übergeben. Da waren sie total weit weg schon von München. Und der Zahnarzt bestätigt das. Aber ihre ganze Art ist dem Beamten verdächtig. Die alleinerziehende, hübsche Frau mit den vielen Männerbekanntschaften, die macht die Polizisten höchst misstrauisch. Und mir kommt's vor, als hätten die direkt so einer ist alles zuzutrauen, Einstellung mitgebracht. Und man befragt die Nachbarn und jetzt macht man eine entscheidende Entdeckung. Nämlich, dass einer der ehemaligen Untermieter eine Schreibmaschine besessen hätte. Und sie finden den Mann. Doch der hat die Maschine mittlerweile entsorgt. Er sagt aber, Vera Brühne hat auf meiner Schreibmaschine geschrieben. Ich habe sie gesehen. Ich weiß, sie kann Schreibmaschine schreiben. Sie hat es vor meinen Augen getan. Und jetzt kommt der Rodatus mal auf eine gute Idee und er sagt, gibt es da noch Briefe, die Sie mit der Maschine geschrieben haben? Und er hat natürlich welche.
Und da ist das E.
Genau gleich. Es ist zweifelsfrei sicher, dass der blaue Brief auf dieser Maschine geschrieben wurde. Das ist bewiesen.
Das heißt, eigentlich müsste der Otto bei der Vera gewesen sein, als er den Brief geschrieben hat. Obwohl das ja wiederum auch nicht geht, weil der ja die Maschine ja schon weg war.
Otto hat den Brief nicht geschrieben, sondern Vera. So wär's. Das ist die Version, die
aber,
man jetzt
aber
hat.
Auch das geht ja nicht, wenn die Maschine schon längst
wieso,
weg war.
Wieso, wer sagt denn, dass die damals schon weg war? Die ist halt in dem Jahr verschwunden.
Ach so, es klang so, als ob das relativ zeitnah dann war.
Kann nicht, ich kann nicht sagen, wann sie verschwunden ist. Sie war weg, als die Polizisten sie geholt haben, aber nicht, als der Brief geschrieben wurde. Weil sonst wäre es wirklich eine magische Schreibmaschine, so sie.
Verstehe.
Jetzt wird's eng für Vera. Man durchleuchtet ihr ganzes Umfeld und jetzt stößt man auf Johann Fehrbach. Und jetzt sind wir wieder in den 1960ern. Ein ehemaliger Deserteur, was damals nicht cool war. Und ihr Lebensretter, zu dem sie auch noch ein intimes Verhältnis pflegt, schläft auch noch mit dem Mann. Und er wird verhört und er hat kein Alibi für den Tatzeitpunkt. Der dank dieser verflucht stehengebliebenen Uhr ja genau plötzlich zu beweisen ist. Und erneut bohrt man bei dem Zahnarzt nach, man läuft dort nochmal ein, man sagt, ey.
Klasse Wortspiel.
Ist dir aufgefallen? Schön, danke. Ob sie ihn betäubt haben vorher? Auf jeden Fall. Ja, da braucht er keine Betäubung, es geht so, ich bohre nur kurz. Sind Sie wirklich sicher, dass Sie Vera Brühne die Lesebrille zu diesem Zeitpunkt übergeben haben? Es geht um Mord. Der Zahnarzt knickt ein. Mhm. Er hat für Vera gelogen, weil er sich nicht habe vorstellen können, dass sie in irgendwas verwickelt ist, aber länger könne er die Lüge nicht mit seinem Gewissen vereinbaren. Und sie hat ihn bereits kurz nach dem Mord, also lange bevor die Ermittlungen begonnen haben, darum gebeten, dass er ihr dieses Alibi verschafft.
Das ist ja wirklich ein bisschen merkwürdig.
Sehr merkwürdig. Und er hatte damals nicht gewusst, dass sie als Täterin verdächtigt wird. Jetzt reicht es den Ermittlern. Fast 1,5 Jahre nach der Tat ergeht der Haftbefehl gegen Vera Brühne. Papum. Sie wird zu Hause abgeholt. Die Tochter Silvia ist fassungslos. Die ist da, ich glaube, noch nicht mal 20. Steht plötzlich alleine da mit dem Haushalt und der Mutter, die gestern noch High Society, jetzt Mördermutter. Einige Wochen später erst folgt der Haftbefehl gegen Johann Fehrbach. Gegen den hast du nichts in der Hand eigentlich, außer der hat halt was mit Vera Brühne zu tun und hat kein Alibi für den Tattag.
Und wieso soll der da jetzt mit drin hängen? Weil sie glauben, dass Dr.
Schmitz.
Der reiche Typ ist, der da Dr. Schmitz. Vorbeikommen wollte.
Und jetzt kommt's. Der blaue Brief hat mehrere Anhaltspunkte. Wenn du dich an den Text erinnerst.
Ja, das war aufmerksam seltsam, dass er die Frau erwähnt hat.
Sehr seltsam.
Weil man denkt, so was sehr hat denn das jetzt damit zu tun?
Du bist stark. Und auch auffällig, dass es geheißen hat, ein reicher Mann aus dem Rheinland. Also auch noch. Ne? Woher kommt er? Aus dem Rheinland, Johann Fehrbach. Und jetzt kommt raus, dass er als Dr. Schmitz einmal ein Auto gekauft hat. In der Zeit als Deserteur und das und das und das hat er den Dr. Schmitz war eins seiner Aliasse. Jetzt sieht es natürlich richtig finster aus. Aber all das reicht nicht wirklich, um den Sack zuzumachen. Und jetzt spielt den Behörden Silvia die Tochter Veras in die Hände. Die ist nämlich eng mit einem Boulevardreporter befreundet, dessen Namen ich vergessen habe und noch, egal. Und mit dem war sie jeden Tag unterwegs. Und diese Zecke hat sich an sie rangewanzt in der Zeit, ne? Deine Mutter ist verhaftet, oh Gott. Und dann, ab dann 24 Stunden ist nicht mehr von ihr weg. Gleiches Alter, ne? Und ein bisschen älter, ich glaube 24 war der. Und ist dann bei ihr gehabt und hat immer gesagt so, wenn du mir ein bisschen was erzählst, dann helfe ich deiner Mutter und so. Und dann hat sie ihm immer irgendwelche Sachen erzählt. Und er hat dann am Anfang auch immer so eigentlich pro Vera Brühne Artikel geschrieben. Und die Zeitung war natürlich froh, irgendwas drucken zu können, was kein anderer hat. Irgendwann, nachdem aber so viele Details aus dem Leben der beiden erzählt wurden, eines Abends erzählt sie ihm dass ihre Mutter ihr den Mord gestanden hätte. Wenn du diese Beziehung ansiehst, so, ne, du hast ein junges Mädchen, das plötzlich alleine da steht, trinkt, verzweifelt ist, und du hast auf der anderen Seite diese Zecke, die sagt, ich brauche noch ein bisschen was, gib mir noch ein bisschen was, gib mir noch ein bisschen was, gib mir noch ein bisschen was. Ne? Das ist die Situation. Der druckt die Story natürlich und Sylvia wird erneut verhört. Sie erzählt, ihre Mutter hätte ihr nachts im Bett erzählt, wie sie den Mordplan geschmiedet und wie Johann Fehrbach die Morde für sie begangen hätte. Also die Tochter liefert ja, das Geständnis von Vera Brühne sozusagen. Sie geht jetzt auch auf den blauen Brief ein und gibt als Motiv das Erbe des spanischen Besitzes an. Eigentlich eins zu eins das, was die Ermittler gerne hören wollten. Jackpot. Sylvia ist zu der Zeit nervlich komplett am Ende. Ja, sie ist allein und der Reporter hat sie ja, beinahe genötigt täglich, gib mir was, wie, du hast nichts, gib mir. Und sie hat auch Angst, sie mochte natürlich auch, du hast ein junges Mädchen, ne? Sie war jetzt plötzlich der Star. Und sie ist die schöne Tochter der eiskalten Killerin, Fragezeichen. Den Nagel im Sarg der beiden Angeklagten bildet aber wie so oft was wir in den Folgen immer wieder haben. Und zwar...
Die Snitch.
Prison Snitch. Siegfried Schramm-Snitch. Der sitzt wegen Betrug in der gleichen Anstalt wie Fehrbach. Und das Siegfried Schramm. Wir bleiben bei Schramm. Die Beamten hatten den beiden erlaubt, gemeinsam auf Fehrbachs Zelle Schach zu spielen. Anscheinend waren die Leute da noch wirklich mehr getrennt. Ich meine, es war auch noch Zuchthauscharakter. Aber die beiden dürften aus mysteriösen Umständen zusammenhängen. Und bei einer dieser Gelegenheiten hat Fehrbach, wenn man dem mehrfach vorbestraften Betrüger Schramm glauben darf, die Tat gestanden. Schramm meldet sich umgehend bei der Anstaltsleitung und macht bei der herbeigerufenen Polizei eine Aussage. Kurz darauf wird er aus der Haft entlassen. Die Staatsanwaltschaft sagt, da gab es keinen Deal, das hat nichts miteinander zu tun, es gab keine Belohnung für die Aussage, ist alles Zufall, die Entlassung hätte nichts damit zu tun.
Klar.
Safe. Und Schramm nennt ganz, ganz schrecklich blutige Details, die später als Täterwissen verkauft werden. Aber ganz ehrlich, meiner Meinung nach war da nichts dabei, was man nicht hätte aus der Polizeiakte schließen können. Das ist einfach so zu wissen, aus den Medien, unwahrscheinlich. Aber wenn du die Polizeiakte dazu hast, sehr wahrscheinlich. Und dazu hätte ihm nur jemand diese Akte geben müssen. Ob wir so weit gehen wollen, dass wir glauben, dass sowas passiert?
Aber es kann ja auch sein, kannte denn Johann Fehrbach nicht seine Akte? Der könnte das doch auch einfach so erzählt haben, ohne zu sagen, dass
was
das war.
Was da passiert ist, genau, das haben sie mit ihm gemacht.
Was ihm vorwerfen
sagen.
Und ob
ey, heute bist du auf Zack, Columbo, Alter.
Ja.
Wahnsinn.
Ziggedi-Zack,
Mord ist ihr Hobby. ich sage aber tatsächlich, du, warum soll man, wenn man ihn schon alleine in die Zelle sperrt mit dem anderen, wieso soll man ihm nicht auch noch Infos geben? Das muss ja nicht mal böser Wille sein. Man kann sogar sagen, ey, nur wenn du alles weißt, kannst du vielleicht die richtigen Fragen stellen, die den anderen dazu bringen, zu reden.
Mhm.
So im Sinne, wenn du weißt, okay, zwischen dem ersten und dem zweiten Schuss ist Zeit vergangen, weil das haben sie nämlich feststellen können, dann weißt du auch, in dem Zeit hat das Opfer Geräusche gemacht, vielleicht gebettelt, gegurgelt, whatever, etwas Schreckliches. Und wenn du darauf zielst, kriegst du den Täter vielleicht leichter zu reden, indem du sagst vielleicht selber, ja, ich war mal was dabei, ich habe was gesehen, es war so schrecklich damals. Ne? Und dann
hoffst du, dass der andere darauf einsteigt?
Genau, deswegen, das ist, Cops machen sowas. Das ist nicht mal böser Wille im Sinne von, ja, das verwendet er dann, um uns ein falsches Geständnis zu geben. Muss nicht mal sein. Als die Verhandlung jetzt beginnt, ist die öffentliche Meinung klar. Wir brauchen es nur ins Jetzt. Stell dir vor, eine mit 180 oder 200.000 Insta-Followern legt irgendwie ihren 50-jährigen Geliebten um. Wuff, das ist die Hölle los.
Mhm.
Die Zeitungen titeln Luxus, Laster, Lügen. Und es ist ein beispielloser Sittenskandal. Vor dem Gerichtssaal versammelt...
Natürlich, weil es eine Frau ist.
Klar, pass aber, jetzt kommt's. Und weil es eine Frau ist. Vor dem Gerichtssaal versammeln sich hunderte Schaulustige, die da rein wollen. Es ist wirklich wie so, die drängen sich alle. Da habe ich auch gesehen, ein Typ kommt einfach so von der Seite und klettert vorne über die Absperrung und steht dann ganz vorne so. Und alle so. Alle wollen einen Blick auf die schöne Mörderin werfen. Die Reporter befragen die Umherstehenden und besonders die Frauen lassen kein gutes Haar an der Dolce Vita Schlampe, wie man die Vera Brühne nun nennt.
Dolce Vita Schlampe.
Die Dolce Vita Schlampe.
Wow.
Und eine Blumenfrau schreit aufgeregt von der Seite rein, aufkennt Kurtz.
Wow.
Jo, die Stimmung war verheerend und die Männer waren eher so, die Frauen fanden sie mega scheiße. Jetzt haben wir wieder alles, was nicht gut ist, wenn es darum geht. Ach, wie schön findest du die eigentlich? Ich habe Bilder von der.
Ja, zeig mal.
Waren da keine Bilder hier drin? Ah, doch. Buch ohne Bilder? Kann ja überhaupt nicht sein. Hier, warte mal, da gibt es ein Bild, da weiß ich schon. Hier sind nämlich die ganz Milch, das ist ein ziemlich cooles Bild. Also hier, ab da kann man die von so ein bisschen sehen. Von de Vera. Und die war wirklich eine sehr, sehr große Frau, wie man sieht.
Oh, aber die ist doch auch da schon älter, als ich sie mir vorgestellt habe.
Die ist Anfang 50. Deswegen
aber
hat man
sehr
auch
attraktiv.
Sehr, ja. Ist eine tolle Frau.
Sehr, sehr attraktiv. Die könnte auch so eine Hollywood-Schauspielerin sein.
Ich fand auch, also es ist eine sehr, sehr schöne Frau. Und hat eine Ausstrahlung auch. Und ich meine, da steht sie gerade bei einem Mordprozess und kommt gerade aus dem Knast. Also die ist im Knast.
Sie sieht sehr gepflegt aus.
Genau, auch. Obwohl sie schon im Knast sitzt. Na, jetzt stell mal vor, wie die auf einer Party abends gewirkt hat. Also,
sie sieht aus wie so eine Grande Dame.
Ja, genau. Ich glaube,
wirklich hübsch.
Ja. Und jetzt haben wir aber trotzdem alles, was nicht gut ist, wenn es darum geht, die Wahrheit zu finden. Wir haben die wütende Öffentlichkeit. Wir haben die Polizei, die nur in eine Richtung ermittelt. Wir haben Angeklagte, die nicht der gesellschaftlichen Norm entsprechen. Und wir haben ein prominentes Opfer. Das ist der Cocktail, das haben wir jetzt in allen Folgen. Ne? Wenn es so ist, dann hast du kaum noch eine Chance. Vera Brühne und Johann Fehrbach sind so gut wie erledigt, machen wir uns nichts vor. Eine letzte Chance gibt es noch, nämlich, dass die Anwälte es schaffen, die Zeugenaussagen vor Gericht zu widerlegen. Weil mehr ist nicht da eigentlich. Weißt du so, dieser blaue Brief ist es. Der ist eigentlich das blaue Brief, gefälschtes Alibi. Das ist schwierig.
Und gutes Motiv.
Gutes Motiv. Trotzdem sind die Zeugenaussagen das, was wirklich, wirklich tödlich ist. Bei der Gefängnisrate Schramm hoffen sie vergebens. Die können dem Verteidiger können ihm nachweisen, dass er ein notorischer Lügner ist, hat schon alle Arten von Betrug begangen, gibt sich immer als jemand anders aus, hat als Arzt praktiziert, obwohl er keine Dinge hat. Mhm. Und was ich am überzeugendsten finde, ist, dass andere Häftlinge bestätigt haben, dass Johann Fehrbach wusste, dass Schramm eine Gefängnisratte ist. Also die anderen haben gesagt so, ey, du spielst mit dem Schach, Vorsicht, ne, und so, und er selber, ja, ich weiß schon, ich bin nicht blöd halt,
okay.
Der versucht mich auszuhorchen.
Also ist das eigentlich klar?
So, trotzdem bleibt Schramm bei seiner Version und es wird ihm auch geglaubt.
Aber Silvia ist ja schon sehr glaubwürdig.
Silvia ist ein richtiges Brett, sie ist die Starzeugin. Und die Zeitungen haben sich nicht eingekriegt zu schreiben, wie sehr sie ihrer Mutter in Schönheit in nichts nachsteht und so, die schöne Tochter, die ganze Stadt steht Kopf. Jeder will in den Gerichtssaal, so tumultartige Zustände. Jeder will sehen, wie eine Tochter ihre Mutter des Mordes bezichtigt. Das ist Hammer. Doch es kommt anders. Schau mal, heute schauen wir zu bei Johnny Depp und stell mal vor, das hätten wir sehen können. Weiß jeder so, oh, guck mal an. Silvia setzt sich und behauptet im Zeugenstand unter Eid, dass sie beim polizeilichen Verhör gelogen hat. Sie gibt an, unter so hohem emotionalen Stress gestanden zu haben, dass sie nicht mehr wusste, was sie sagte und dass sie nur noch gesagt hat, was Leute von ihr hören wollten.
Mhm. Aber das ist ja schon hart. Also man weiß doch schon, dass man seine Mutter da gerade in richtige Probleme stürzt.
Die Frage ist, ob es passieren kann.
Was, dass man so durch ist, dass man das sagt?
Ja.
Ich glaube, das kannst du besser wissen als
ich. Ich würde sagen, es ist möglich. Also ich würde sagen, es ist tatsächlich möglich. Sie ist sehr, sehr jung. Sie ist allein. Vielleicht hat mir sogar die Schuld eingeredet. Da haben andere gesagt, schau mal, ist doch eindeutig. Also ich kann es mir vorstellen. Vor allem, wir müssen ja aber auch sehen, was sie vor Gericht sagt. Und vor Gericht sagt sie nein. Die Richter glauben mir nicht. Und das Urteil gegen die liebe Dame und ihren, wie sie genannt haben, höherigen Vollstrecker lautet schuldig. Jetzt kommt ein Moment, der Vera Brühnes Prozess unsterblich macht. Sie richtet sich nämlich auf und ruft mit erstickter Stimme: Ich bin doch bitte unschuldig. Bevor sie ihre Stirn auf die Anklagebank schlägt.
Ja, hier ist auch ein Bild drin. Das ist richtig, da sieht sie richtig fertig mit den Nerven.
Ich finde auch die Intonation davon. Ich bin doch bitte unschuldig. Ich finde, es ist auch, also es ist ein ungewöhnlicher Spruch. So.
Ja, finde ich auch.
Fehrbach eilt jetzt zu ihr, rennt an allen vorbei irgendwie und tröstet sie, bis die beiden getrennt werden. Das Urteil für beide Angeklagte lebenslänglich. Johann Fehrbach stirbt 8 Jahre später in der Justizvollzugsanstalt Straubing, in der ich gesessen habe. Vera Brühne sitzt die nächsten 18 Jahre in Haft.
Krass.
Die meiste Zeit davon in der JV Eichach. Auch spannend, weil da saßen meine damaligen Mittäter eben 50 Jahre später, aber auch in dieser JV. Und man kann auch mitgeben, Johann Fehrbach war wirklich ein stiller Mann während des Prozesses, aber es gab Momente, wo er aufgestanden ist und geschrien hat, das kann doch nicht wahr sein. Also er hat alle Arten durchgemacht von Emotionen so während dem Prozess, weil ich mir oft denke, wie, Alter, wenn du nicht schuldig bist, Mann, schrei wenigstens einmal so, und er hat das getan. Ich würde jetzt gerne deine Einschätzung zum Fall hören. Ich kann dir ein paar Stichworte geben. Zeugenaussagen.
Also, Schramm glaube ich null.
Mhm.
Silvia würde ich sagen, naja, kann man nicht. Könnte ich mir aber auch vorstellen, dass sie da einfach sich nur wichtig tun wollte oder verwirrt war oder finde ich jetzt ein bisschen schwierig, aber das würde ich auch noch glauben. Ich finde aber das mit dem Brief.
Warte, Sprechstundenhilfe?
Die Renate?
Die Renate Meier.
Ja, da. Das ist für mich jetzt nicht so ein starker Beweis, ehrlich gesagt. Aber ich finde, der Brief, der toppt halt alles. Also der Brief, dass der von der Schreibmaschine ist, die bei ihr gefunden wurde. Und dann auch noch der Rheinländer, dass dieser ulkige Text darauf, das finde ich schon sehr, sehr
verdächtig.
Verdächtig, plus dass auch noch das Motiv passen würde. Also ich muss sagen, ich kann es mir vorstellen.
Pass auf, das Ding ist mit dem Brief, da müssen wir wirklich kurz drüber reden. Denn das, was du jetzt als verdächtig bezeichnest, würde in meinem Gehirn kommt sofort, fuck, das ist genauso, würdest du es machen, wenn du jemanden beschuldigen willst. Weil wenn sie diesen Brief geschrieben hat, wieso verweist sie auf sich selbst? Wir lesen ihn noch ein letztes Mal. Liebe Friedel, der Überbringer dieses Briefes ist Herr Dr. Schmitz aus dem Rheinland. Hier schon. Wieso? Wieso nicht Herr Dr. Schmitz? Wieso Rheinland? Damit wir wissen, es ist Johann Fairbach. Er ist ein sehr wichtiger Mann hier in Spanien, bla bla bla. Dann zeig ihm alles. Er hat übrigens eine großartige Idee für den unteren Raum. Also auch noch, wo du erschossen werden wirst. Die ist im Keller erschossen worden.
Stimmt.
Und als nächstes, Herr Dr. Schmitz hat übrigens eine sehr nette Frau, die ihn auf allen Reisen begleitet und die dir gefallen wird. Wieso? Wieso? Und jetzt ist die Frage, wenn du den Brief schreibst als Täter und dir denkst, okay, mit dem Brief will ich Einlass in das Haus. Wegen mir das noch mit dem Keller, wenn du sagst, ich will die eine im Keller erschießen. Aber wieso Rheinland? Wieso auch, okay, den Namen, wieso einen Namen, den du schon mal genommen hast? Wieso nicht einen Namen, den du noch nie verwendet hast?
Ja,
und als gute Letzt, wieso ziehst du dich selber noch mit rein? Es gibt keinen Grund, zu sagen, der hat eine Frau dabei.
Naja, doch, das finde ich eigentlich schon, weil...
Wenn du der Täter bist.
Naja, nee, aber ich hätte gedacht, dass man dann natürlich besser Eintritt bekommt.
Aber du willst gar nicht ins Haus. Warum sollte ich mit ins Haus? Ich will da nicht rein.
Ach schon, die war ja gar nicht mit dabei. Angeblich.
Wenn sie die Täter... Warum sollte sie überhaupt mit dorthin?
Stimmt.
Weißt du, ich meine, warum sollte sie mit hin? Erstens, warum mit hin? Okay, sagen wir, es gibt irgendeine... Warum schreibst du das in diesen Brief? Und wieso vergisst du diesen Brief dann?
Ja, das stimmt. Vor allem würde man ihn nicht vergessen.
Die haben dann gesagt, er war so aufgeregt. Schramm hat dann in seiner Aussage gesagt, ja, der hat mir erzählt, warum er den Brief vergessen hat. Er war so durcheinander davon, wie der andere gegurgelt hat und langsam gestorben ist. Das fand er so schrecklich, dass er dann aus dem Haus gerannt ist. Dabei hat er vergessen, dass er ihm die Waffe noch in die Hand legen musste. Weil sonst sieht es ja nicht wie ein Selbstmord aus. Also
ja.
Du erschießt ihn, danach bist du so cool, dass du die Waffe in die Hand des Toten legst. Du fasst die Leiche an, du legst ihm diese Waffe rein und dann bist du so durcheinander, dass du den Brief vergisst.
Na und vor allem, das ist ja das Wichtigste eigentlich an dem ganzen Ding.
Das Wichtigste, das ist von Anfang an,
das muss heißt,
das klar sein.
Das ist eigentlich auch wahrscheinlich, wäre das der Vormieter von Frau Vera Dingsbums, der mit ihr mal eine Affäre hatte und dann wahrscheinlich wütend war.
Otto Braun hatte einen Schlüssel für Vera Brünes Wohnung in München. Und dieser Schlüssel ist nie wieder gefunden worden. Dieser Schlüssel ist bis heute verschollen. Wer hat Zugang auf die Waffe? Weil die Waffe musst du ihm ja auch irgendwie weggenommen haben. Die Waffe hat er manchmal im Handschuhfach im Auto gehabt, wenn irgendwas war. Hat er sie manchmal aus dem Sakko raus und hat sie ins Handschuhfach im Auto. Wer hat Zugang für die Waffe? Wer hat Zugang für diesen Schlüssel? Wer hat ein Interesse daran, dass es aussieht, als, ne, als wäre es Vera Brüne? Und jetzt zu guter Letzt. Woher weiß Günni, dass wenn wir die Leichen exhumieren, wir rausfinden, dass es kein Selbstmord war? Weißt du, wie ich meine? Das ist ja auch schon eine ungewöhnliche Sache, zu sagen.
Voll.
So, ja,
da habe ich mich vorhin schon drüber gewundert, dass er ziemlich Glück ist.
Ja, so, ja, ziemlich großes Glück, weil eigentlich hätte dann, ja und, wir haben ja Selbstmord. Man muss natürlich dazu sagen, dass die niemals beerdigen hätten dürfen. Das zeigt ein bisschen, wie viel Frauen damals wert waren, weil... Es hat ein Mord stattgefunden, egal wie oder was. Nur weil er sich selbst erschossen hat, hat er immer noch die andere umgebracht. Also... Vermutlich Selbstmord bezieht sich ja nur auf Otto Braun. Wie wäre es, wenn wir nochmal drüber reden, dass Elfriede erschossen wurde und wenn ein Mord stattgefunden hat, muss eine Obduktion stattfinden? So, aber
ja,
die war halt.
Das war schon jetzt Selbstmord und dann.
Genau, ja, aber da, du musst die, du
aber,
musst.
Ja, klar.
Und ich kann nicht hier sagen, dass ich denke oder dass ich weiß oder whatever, dass Günther Braun was damit zu tun hat. Ich weiß nur, dass für Vera Brüne dieser Grundbesitz in Spanien nicht annähernd so attraktiv gewesen wäre, wie die Leute alle immer tun, weil umgerechnet hätte sie 200.000 Euro, glaube ich, wenn man es jetzt umrechnet, Erbschaftssteuer bezahlen müssen innerhalb sehr kurzer Zeit. die musst du erstmal aufbringen. Das gleiche gilt übrigens für Günther Braun, der eine sehr hohe Erbschaftssteuer hätte bezahlen müssen für die Objekte in München, inklusive der Praxis, inklusive Ding. Er hatte diese Erbschaftssteuer, hätte er von der Versicherung, Lebensversicherung bezahlen können. Die Lebensversicherung bezahlt aber nicht, wenn jemand einen Mord begeht.
Klar.
Und deswegen diese Exhumierung so. Aber woher wusste er, dass dann rauskommt, ja, es war kein Selbstmordmord, sondern es war Mordmord. Und das zusammen mit er schießt den Hund, lässt mit diesen Typen
und
so
dass
unglaublich
er auch so kühl reagiert hat. Ne?
Und auch baller mal den Hund weg, weil der Hund ist sozusagen, weißt du, was der Hund ist? Das klingt zwar jetzt blöd, aber der Hund ist der einzige Zeuge. Weißt du, ich meine, das ist so ein bisschen so, der Hund weiß, was wir, also der kann zwar das niemandem sagen, aber das ist so ein bisschen, wir machen jetzt den Sack zu. Ich weiß doch, dass dieser Hund weiß, wer der Täter ist, selbst wenn ich keine Hunde mag. Ich so, der Hund war dabei, den lasse ich doch nicht am selben Abend da schießen, Alter. Ich hoffe im Kopf so vielleicht...
Ja, das ist das Letzte, was ich von meinem Vater habe.
Das ist das Letzte. Das ist, der weiß, weil der, wer auch immer ihn in dieses Zimmer eingesperrt hat, ist der Täter. So. Und selbst wenn ich an dem Abend noch an den Selbstmord glaube, an den ich ja dann ein paar Wochen später komischerweise nicht mehr geglaubt habe. Weißt du, ich meine?
Darf ich mal noch eine Sache fragen?
Frag. Das Alibi des Sohnes wurde nie überprüft.
Ah, sehr merkwürdig. Was ich noch nicht so ganz checke, warum dieser Brief geschrieben wurde, wenn Otto Braun doch anscheinend zu dem Zeitpunkt, als die Gäste eingetroffen sind, ja auch zu Hause war selber.
War er nicht, der ist aber danach erst gekommen. Erst wurde Elfriede Kloh erschossen und Otto Braun wurde später sozusagen beim Reinkommen erschossen. Der trug ja auch noch seinen Anzug und seinen Hut. Das spricht auch komplett gegen Selbstmord. Alter, ich sehe einen Typen, der mit seinem Hut sich in den Kopf schießt oder was. Das ist das. Also, ich begehe jetzt Selbstmord, da kann ich schon mal meinen Hut anständig irgendwo hinlegen vorher. Den lass ich doch nicht auf. Weißt du, das ist so, also der Selbstmord hätte von Anfang an ausgeschlossen werden müssen. Das Ding ist so ein bisschen, es gibt eine riesen Verschwörungstheorie hinsichtlich der Waffen. Dass man sagt, das ist ein Mord, der geplant wurde, um Otto Braun beseitigen zu lassen und dass irgendein Killerkommando sozusagen dieses ganze Ding geplant hat.
Warum?
Und, du, wenn du Waffenhandel machst und Geld klaust und ein Gangster bist und, ich meine, er hat eine Knarre dabei. Jeder, der eine Knarre dabei hat, also klar war es nach dem Zweiten Weltkrieg, trotzdem hatte nicht jeder eine Knarre einstecken. Wenn du eine Knarre einstecken hast, hast du Feinde, normalerweise, das ist ganz klar. Den Zusammenhang so, ne? Als Privatperson eine Waffe zu tragen, heißt, irgendwas stimmt nicht in deinem Leben. Und es gibt Verbindungen zu Franz Josef Strauß in Waffenschiebereien, Dinge aus der Politik, die dann verdächtig geworden werden. Aber das ist alles so, das ist viel hören, sagen, kann kein Mensch beweisen. Die Leute stützen da ganz viel darauf, dass schließlich Vera Brühne nach 18 Jahren von Franz Josef Strauß begnadigt wurde.
Ah.
Persönlich. Das ist aber auch ein bisschen überinterpretiert. Ich weiß nicht genau, wie es damals war. Lebenslängliche werden heute auch immer noch vom Justizministerium begnadigt am Ende. Und mein Gott, 18 Jahre sind jetzt auch kein Klacks. Das klingt jetzt nicht so wie, ey, du. Also diese Leute sagen, Vera Brühne weiß, was da passiert ist und so. Und mein Gott, dann hättest du sie entweder auch umgebracht oder lässt sie für immer sitzen. Oder nicht 18 Jahre. Das ist, so lange sitzt du halt von dem Mord. Ne, so lange sitzen, das ist der Durchschnitt. Was daran auch wieder auffällig ist, sie hat danach keine Interviews gegeben. Sie hat einmal gesprochen, schon viel, viel später. Sie hat aber erstmal, es erschien wirklich ein bisschen so, als hätte diese Frau einen Maulkorb drauf bekommen. Im Sinne von, wir wollen nichts mehr über diesen Fall hören. Das ist natürlich, geht immer Raum für Verschwörungstheorien. Sie hat Zeit ihres Lebens ihre Unschuld betont und sie stirbt tatsächlich erst 2001 mit 91 Jahren.
Und wie ging es dir da?
Also sie hat immer noch die Münchner Wohnung besessen. Es gab, das ist auch was die Verschwörungstheorien so ein bisschen befördert. Sie hatte teilweise über 100.000 Euro auf verschiedenen Konten von unbekannten Spendern, die diesen Verteidigungsfonds gefüllt haben. Ihr ging es in Haft gut finanziell und so weiter. Die hat ihre Wohnung nicht verloren. Normal, wenn du einen Mordprozess hast, ist alles weg, was du hast. Mhm. Das ist bei ihr alles nicht passiert. Da würde ich aber nicht zu viel drauf geben, weil wenn wir heute in dieser ein bisschen offeneren Gesellschaft gucken, es gibt Frauen, die halten sich Bezahlsklaven. Einfach, die bezahlen denen alles, weil Männer Geldsklaven. Und das haben wir mittlerweile bei jedem großen Mordprozess, bei dem eine Frau die Anklage ist, dass da Typen ums Eck kommen und sagen, ich bezahle den Anwalt. Und sie war eine tolle Frau. Mhm. Und deswegen würde ich da nichts verschwörungstechnisch drauf geben, sondern einfach, es kann einfach sein, dass Männer dir Geld geschickt haben halt. Und wenn du 10-facher Millionär bist, dann ist dir egal, ob du dir 100.000 Euro gibst oder nicht. Was ich noch krass fand, und das ist jetzt komplett Unsinn eigentlich, aber es ist irgendwie, hat es mich kurz geschüttelt, ihre Tochter ist sehr jung gestorben. Mhm. Weißt du an was? Zungenkrebs.
Ach Gott.
Ist es nicht weird?
Ja.
Hast du auch gleich eine Gänsehaut?
Ja, voll.
Das ist so diese Zunge, mit der du das gesagt hast, mit der du deine Mutter lebenslänglich in den Knast bringst, sorgt dafür, dass du mit irgendwie 48 stirbst.
Traurig.
Sau traurig. Seltsam. Ich habe Podcasts gehört von Gerichtsreportern, die dieses Urteil stützen, die den Prozess stützen, die sagen, Vera Brühne ist schuldig. Sorry, Leute. Ich finde diese Formulierung in diesem Brief so auffällig, fast als würdest du jemanden die Handschuhe, die Knarre und die GPS-Daten vom Tatort irgendwie bei jemandem zu Hause finden. Dann würde ich misstrauisch werden. Dann würde ich sagen, das ist eine Beweislast, die ist so groß, Alter. Die klingt einfach, als wäre es mir hingelegt.
Stimmt.
Und zu allerletzt, jetzt nochmal ganz was an. Eine Omega kriegst du so nicht kaputt, halt. Das haben auch Leute getestet. Ich will jetzt nicht Werbung für Uhren machen, aber es ist eine der teuersten Uhren. Die sind gemacht. Wie willst du denn umfallen? Der müsste ja so umgefallen sein und dann mit dem Arm, weißt du, wie ich meine? Da musst du mit einem Hammer draufschlagen, dass das Ding auseinanderfällt. Die kannst du aus dem Hochhaus schmeißen. Und dann biegt sich noch der Zeiger so um, dass du die Tatzeit hast. Alter, sorry, du kannst eine Omega... Eine Million Mal kannst du eine Uhr am Boden schmeißen und das passiert nur einmal davon. Aber es kann natürlich dieses eine Mal gewesen sein. Aber für mich, das ist der stinkigste Fall von den allen, die wir hatten. Beziehungsweise bis auf das West Memphis 3, wo wir es wussten. Hier meiner Meinung nach unschuldig.
Interessant.
Fandst du gut?
Ja, interessant. Aber wir wissen es natürlich nach wie vor nicht. Aber sie sagt es bis zum Ende.
Sie sagt bis zum Ende unschuldig. Johann Fairbach ist im Knast gestorben. Alle, die es wissen, sind eh tot.
Traurig.
Ja. Vor allem für Elfriede Kloh irgendwie. Die hat ja wahrscheinlich mit gar nichts von gar nichts zu tun.
Voll.
Gut,
ach Gott.
Ihr Lieben, ich hoffe, das hat Spaß gemacht. Das ist ja so ein bisschen Krimi-Krimi-Fall. Da kann jeder sich jetzt ein bisschen puzzeln.
Fandst du gut? Das wird eine meiner Lieblingsstaffeln.
Ja?
Ja.
Geil.
Na Max, dann. Das ist toll gemacht. Ich danke dir von Herzen.
Ich weiß noch gar nicht, was nächstes Mal dran ist. Ich hab mich noch nicht entschieden. Und jetzt muss ich zum Zug rennen.
Spannend. Tschüss.
Das war Pollux. Unschuldig im Knast. Der True Criminal Podcast mit Maximilian Pollux und Claudia Kamid. Mehr Infos zu Maximilian Pollux findet ihr auf Sichtweisen e.V. Pollux Unschuldig im Knast, ein Podcast von Podimo, produziert von Auf die Ohren.